Ja, guten Morgen. Ja, ich finde das ja toll, was du erzählt hast, Lina, über die Gemeinde in Toronto. Das Motto von dieser Gemeinde lautet, eine Kirche, die ein Zuhause ist, ja, die man Zuhause nennen kann. Und das passt super zu der Predigt, die ich heute vorbereitet habe, auch zu dem Thema Gemeinde zu Hause. Und wir sind ja im Moment in einer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. In der letzten Woche war der Frank Stammel hier und er hat den ersten Teil von dieser Predigtreihe gepredigt über die ersten Kapitel in der Apostelgeschichte. Und wir haben uns in diesem Teil mit den ersten 7 Kapiteln befasst. Wir haben da gehört, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist und wie der Heilige Geist an Pfingsten über die Apostel gekommen ist. Sie haben die gute Botschaft der Auferstehung Jesu unerschrocken weitererzählt. Und durch eine Predigt von Petrus, eine vollmächtige Predigt, sind sogar 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Kurze Zeit später hat er dann einen Gelähmten geheilt und dieses Wunder hat er auch auf die Kraft Gottes zurückgeführt. Gott hat auf übernatürliche Weise bei den ersten Christen gewirkt. Davon haben wir gelesen. Und diese Wunder haben das unterstützt, dass sie diese Botschaft gebracht haben, der Auferstehung Jesu. Und die Menschen haben daran geglaubt. Es kamen immer mehr Menschen zum Glauben. Aber wir lesen auch von dem Widerstand, den sie erlebt haben. Die führenden Juden, die für den Tod von Jesus verantwortlich waren, die stellten sich jetzt auch gegen die Apostel, die diese Lehre der Auferstehung weitergesagt haben. Sie ließen sie verhaften und schließlich kam es dann sogar dazu, dass sie angefangen haben, sie umzubringen. Stephanus wurde gesteinigt. Das war sozusagen der Start von der Christenverfolgung im ersten Jahrhundert. Frank hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Und manchmal ist es gar nicht so, wie wir es vielleicht meinen, das große Wunder, was wir jetzt als Wunder sehen, sondern er wirkt auch Wunder in unserem Alltag, in unserem Leben, die wir nicht auf den ersten Blick erkennen. Zum Beispiel, wenn jemand eine Sucht hat, eine Abhängigkeit hat und davon frei wird, das ist auch ein Wunder, dass wir in unserem Alltag erleben, wenn jemand zum Glauben an Jesus findet, das ist ein Wunder, dass ein Mensch umkehrt. Das sind so Wunder, die wir auch in unserem Alltag feststellen können, die wir sehen. Und außerdem, wenn jemand in einer gefährlichen Situation ist und da Bewahrung erfährt, das ist auch ein Wunder Gottes. Wir sehen, Gott hat nicht nur zu Zeiten der Apostelgeschichte auf übernatürliche Weise gewirkt, er wirkt auch heute, mitten in unserem Leben. Und wenn wir uns einmal einen Überblick über die Apostelgeschichte verschaffen wollen, dann gibt es einen Vers, der dafür sehr wichtig ist. Und da könnt ihr mit mir einmal eure Bibeln aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 1, der Vers 8. Das ist, würde ich sagen, der Schlüsselvers von diesem Buch. Mit diesem Vers kann man einen Überblick bekommen über das ganze Buch. Da lesen wir: Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, und bis ans äußerste Ende der Erde. Das sind die letzten Worte Jesu, die er an seine Jünger gerichtet hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Wir erinnern uns auch an den Missionsauftrag, den er ihnen gegeben hat. Wir haben das Matthäusevangelium gelesen. Im letzten Kapitel hat Jesus diesen Auftrag an sie gegeben. Und er sagt voraus, dass seine Jünger ihn auch in der ganzen Welt bekannt machen werden. In diesem Schlüsselvers sehen wir drei Orte, wo der Glaube bekannt gemacht werden soll. Das beginnt in Jerusalem, dann geht es weiter in Judäa und Samarien und dann zieht es noch weitere Kreise bis zum äußersten Ende der Erde. Die ersten Kapitel haben sich in der Stadt Jerusalem ereignet. Jerusalem bedeutet so viel wie die Stadt des Friedens. Und von dieser Stadt des Friedens ging die Friedensbotschaft aus, letzten Endes in die ganze Welt. Dort haben sich die Jünger aufgehalten. Und nachdem sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, haben sie weitererzählt von Jesus. Jesus ist aber nicht nur, Jesus ist aber nicht nur für die Einwohner von Jerusalem gekommen, sondern, das hat noch weitere Kreise gezogen, er kam auch für Judäa und Samarien. Das sind die Gebiete, die im Westen von dem Jordanfluss liegen. Jesus ist auch nicht nur für die Einwohner von diesem Gebiet gekommen, sondern er hat den Anspruch, dass das, was er getan hat, für alle Menschen gilt. Bis zum Ende der Erde sollte die Botschaft weitergetragen werden. In der Apostelgeschichte geht es dann um den Mittelmeerraum, der da erreicht wurde. Und wir wissen, dass auch nach der Apostelgeschichte es noch weiterging und noch die Botschaft noch weitere Kreise gezogen hat. Und hier habe ich einmal eine Übersicht zur Apostelgeschichte, wo wir sehen, wie diese Orte mit den Kapiteln in der Apostelgeschichte verknüpft sind. Kapitel 1 bis 7 ereigneten sich in Jerusalem und die Kapitel 8 bis 10 dann in Judäa und Samarien. In 11 und 12 geht es wieder um Jerusalem und dann die letzten Kapitel ab 13 geht es um das Ende der Erde. Ich habe auch dazu geschrieben, welche Personen da schwerpunktmäßig eine Rolle spielen. In Jerusalem ist es Petrus, der Jünger von Jesus. Und dann in Judäa und Samarien ist es eine Mischung. Petrus und Paulus tritt auch auf. Und dann in den Kapiteln 11 und 12 geht es wieder um Petrus' Wirken. Er wird gefangen genommen und befreit. Und dann ab dem Kapitel 13 geht es hauptsächlich um die Missionsreisen von Paulus. So können wir einen Überblick bekommen über dieses Buch der Apostelgeschichte, dass wir die Orte sehen und auch die Personen, die man da zuordnen kann. Und heute geht es um den zweiten Teil unserer Predigtreihe. Und wie bereits erwähnt, ist das der Teil, wo Petrus und Paulus eine Rolle spielen. Ich möchte auf das Thema Gemeinde zu Hause eingehen. Aber was ist überhaupt eine Gemeinde? Hat jemand eine Idee? Was ist eine Gemeinde? Die Gemeinschaft ist da besonders wichtig, ja, sehr gut. Was zeichnet Gemeinde aus? Jesus ist das Haupt. Eine Heimat. Das ist eine Gruppe von Ältesten, die da Verantwortung haben, ja. Das ist der Leib Jesu. Genau, also das sind so Bilder, die wir von Gemeinde haben, was sie auszeichnet. Ich denke vor allem, wie es auch schon gesagt wurde, kommt es bei Gemeinde auf die Beziehungen an. Gemeinde ist Beziehung. Und die ersten Christen, die lebten Gemeinde anders als viele Kirchen heutzutage. In den ersten beiden Jahrhunderten, da hatten die Christen noch keine Kirchengebäude, so wie wir das hier haben mit unserem Gemeindehaus, sondern wir treffen uns hier ja jede Woche zum Gottesdienst im Gemeindezentrum, aber das hatten sie so nicht. Und das lag zum einen auch daran, dass die römische Besatzungsmacht ihnen auch nicht das Recht gegeben hat, als Gemeinde ein Gebäude zu erwerben. Sie durften auch kein Grundstück erwerben. Das war so nicht möglich. Es war ja die Zeit der Christenverfolgung. Da hatten sie nicht so einen offiziellen Status. Hätten sich die Christen in Kirchgebäuden getroffen, wären sie auch sehr einfach auffindbar gewesen. Hätte man sie sofort gefunden und gefangen nehmen können, wenn sie sich so in der Öffentlichkeit präsentiert hätten. Deswegen haben sie eher vorgezogen, sich im privaten Raum aufzuhalten und zu treffen. Sie trafen sich in den Häusern. Und das ist auch bei dem nächsten Vers. Wir können den mal aufschlagen. Apostelgeschichte 2, der Vers 46. Da lesen wir davon: Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern, hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. In den Häusern haben sie sich getroffen. Das lesen wir hier auch von dem Tempel, wo sie gewesen sind. Und der Tempel, der hier angesprochen ist, war kein christliches Kirchgebäude, sondern es war der Ort, wo der jüdische Glaube praktiziert wurde. Salomo hatte Gott einmal einen Tempel gebaut, der dann aber im Jahr 586 vom König Nebukadnezar aus Babylon zerstört wurde. Etwa 70 Jahre später wurde dieser Tempel wieder neu aufgebaut, aber in kleinerer Ausfertigung. Und dieser Tempel wurde dann im Jahr 21 vor Christus von Herodes dem Großen wieder ausgebaut, prächtig gebaut, vergrößert. Und wenn wir also im Neuen Testament vom Tempel lesen, dann ist dieser herodianische Tempel gemeint. Dann in Apostelgeschichte 20, Verse 7 und 8, da lesen wir: Am Sonntagabend kamen wir zum Mahl des Herrn zusammen. In unserem Versammlungsraum im oberen Stock brannten zahlreiche Lampen. Sie haben sich also da getroffen in ihren Räumen, um das Abendmahl zusammen zu feiern. Das war ihnen wichtig. Dann in Römer 16, Verse 3 und 5, da steht: Grüßt Priska und ihren Mann Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus, grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Das heißt, die Gemeinde hat sich in diesem Haus von Priska und Aquila getroffen. Sie waren die Gastgeber dieser Gemeinde. Und dann in Kolosser 4, der Vers 15. Grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Nympha hat ebenfalls eine Gemeinde zu sich zu Hause eingeladen. Es war so, erst im Jahr 313 nach Christus kam es zur sogenannten konstantinischen Wende. Der römische Kaiser Konstantin ging anders mit den Christen um, als das die Kaiser vorher gemacht haben. Er hat sie nicht verfolgt, sondern er hat sie akzeptiert und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, ihren Glauben frei in Freiheit auszuleben. Und deswegen durften sie dann auch Kirchengebäude bauen. Er hat sie sogar staatlich gefördert, die Kirchengebäude. Und wir lernen also, dass die Gemeinde ursprünglich nicht an ein Gemeindehaus geknüpft war. Es war eine andere Form, als wir das heute haben. Wenn wir von der Urgemeinde reden, dann reden wir von Christen, die sich im privaten Raum getroffen haben. Sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Ganz so, wie es auch Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Sie waren zusammen unterwegs und sie haben sich dadurch immer besser kennengelernt. Sie sind dabei auch geistlich gewachsen. Wir lesen davon, dass die ersten Christen auch einander finanziell unterstützt haben. Das ist in Kapitel 4, Vers 32. Da lesen wir davon: Die Menschen waren ein Herz und eine Seele. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Sie haben großzügig miteinander geteilt, was sie hatten. Und niemand von ihnen musste Not leiden. Wenn es jemand schlecht ging, dann hat jemand anderes sich um diese Person gekümmert. Das ist eine gute Gemeinschaft, die zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns umeinander kümmern. Und wenn die ersten Christen zusammenkamen, dann ging es nicht darum, dass sie ein bestimmtes Programm abspulen, dass es einen Ablauf gibt, der immer wieder so starr ist, sondern es ging darum, dass sie Gemeinschaft haben, dass sie Beziehungen pflegen, dass sie sich austauschen, dass sie sich mitteilen. Sie haben viel auch füreinander gebetet. Sie haben sich sehr viel Zeit für das Gebet genommen und viel Zeit vor allem auch miteinander verbracht. Nicht nur einmal in der Woche, nicht nur am Sonntag, sondern immer wieder, jeden Tag unter der Woche haben sie sich getroffen. In der Apostelgeschichte lesen wir dann in den nächsten Kapiteln auch, dass der Christenverfolger Paulus von Gott so umgewandelt wurde, dass er zum Missionar geworden ist. Sein Auftrag war es, das Evangelium unter allen Völkern bekannt zu machen. In Kapitel 10 lesen wir dann von Petrus, der eine Vision hatte von einem Tuch mit unreinen Tieren. Und in der Vision hörte er die Stimme, die sagte, was Gott als rein erklärt, sollst du nicht unrein nennen. Und damit ist gemeint, dass der Glaube an Jesus auch für alle Menschen möglich ist. Dass Gott allen Menschen den Zugang zu ihm ermöglicht, nicht nur den Juden. Jesus ist nicht nur für die Juden gekommen, sondern auch für alle anderen Menschen. Petrus ging zu diesem römischen Hauptmann Cornelius, der kein Jude war. Und da hatte er verstanden, dass der Glaube auch für die Nichtjuden gilt. Die Botschaft gilt für alle Menschen. Und wir können Gott gar nicht genug dafür danken, dass auch wir dazugehören dürfen. Dass es eben nicht nur die Juden sind, die erwählt sind, sondern auch wir dürfen an Gott glauben. Und wir dürfen uns gegenseitig ermutigen in unserem Glauben, helfen, im Glauben zu wachsen. Aber vielleicht fragst du dich, wie kann das denn ganz praktisch aussehen? Wie können wir das umsetzen? Und was können wir eigentlich von den ersten Christen lernen für uns heute? Ich denke, wir können lernen, Gemeinde ist mehr als nur ein Treffen am Sonntag. Einmal in der Woche. Gemeinde ist viel mehr. Gemeinde ist vor allem auch das, was im privaten Rahmen stattfindet. Was zu Hause stattfindet. Wir können uns treffen zu Hause, wir können gemeinsam füreinander beten. Dazu haben wir auch verschiedene Kleingruppen in unserer Gemeinde. Wir haben Hauskreise, wir haben einen Bibelkreis, wir haben einen Frauenkreis. Das sind die Kleingruppen, die wir haben. Aber es gibt auch eine andere Art von Kleingruppe. Und da möchten wir nächstes Jahr auch damit beginnen, so eine Kleingruppe zu gründen. Und das nennt sich eine Zellgruppe. Vielleicht hast du schon einmal von diesem Begriff gehört, Zellgruppe. Ich habe auf der nächsten Folie einmal aufgeschrieben, was damit gemeint ist, mit einer Zellgruppe. Eine Zellgruppe ist eine christliche Gruppe, die sich wöchentlich in Privatwohnungen trifft, damit Nichtchristen den christlichen Glauben kennenlernen können und geistliches Wachstum geschieht. Und bei einer Zellgruppe geht es um mehr als um das Treffen. Es geht darum, das Leben miteinander zu teilen. Und ihr seht, wo das herkommt. Das kommt direkt von dem, wie die ersten Christen auch ihren Glauben gelebt haben. Eine Zellgruppe verfolgt also das Ziel, die Nichtchristen mit der guten Botschaft zu erreichen. So wie es dieser Missionsauftrag, den wir bekommen haben, auch uns nahelegt. In so einer Zellgruppe gibt es etwa 3 Christen, die zusammenkommen, die beten und die das Ziel haben, noch andere einzuladen, die nicht im Glauben stehen. Und in dieser Gruppe lernen die Nichtchristen dann den Glauben kennen. Die bekommen ihn vorgelebt. Da wird Bibel gelesen, da wird gebetet, da werden Lieder zur Ehre Gottes gesungen, da wird sich ausgetauscht, da wird zusammen gegessen. Solche Dinge passieren da. Man lebt, man teilt das Leben zusammen. Und ein Vorteil von so einer Zellgruppe ist auch, dass die Gruppe sich gemeinsam damit beschäftigt, den Missionsauftrag Gottes umzusetzen. Es ist nicht nur eine einzelne Person, sondern eine Gruppe und man ermutigt sich dabei gegenseitig. Diese Strategie der Zellgruppen basiert auch darauf, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Er hat sie nicht nur einmal in der Woche getroffen, dann sind sie nach Hause gegangen, wiedergekommen, sondern er hat mit ihnen das Leben verbracht. Sie haben sich immer wieder zusammen gelebt. Und wir haben auch gesehen, dass die ersten Christen das auch übernommen haben, dieses gemeinsame Leben teilen, füreinander da zu sein. In diesem Monat wollen wir die Apostelgeschichte lesen. Wir lesen jeden Tag ein Kapitel darin, immer so wie der Tag im Monat. Heute ist der 6., also lesen wir das 6. Kapitel. Und ja, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann achtet einmal darauf, wie die ersten Christen ihren Glauben gelebt haben. Schau mal besonders auch darauf. Und was können wir von ihnen lernen für uns heute? Wir können unser Leben miteinander teilen und wir können uns gegenseitig unterstützen. Teile dazu auch anderen deine Gebetsanliegen mit. Das, was dir wichtig ist, wo andere dafür beten können. Wo du vielleicht dankbar für etwas bist. Wo andere auch dann Gott dafür danken können. Wo du vielleicht etwas hast, wo du Unterstützung brauchst, da können auch andere für beten. Deswegen ist das gemeinsame Gebet so wichtig. Und in einer Kleingruppe, das kann in einer Kleingruppe sein, dass du das da anderen mitteilst, oder auch bei unserem Gebetsgottesdienst. Es ist auch eine relativ kleine Gruppe, in der wir da sind, und da können wir auch diese Anliegen mitteilen und dafür beten. Wir beten für die Anliegen unserer Gemeinde in diesem Gebetsgottesdienst. Melde dich, wenn du auch ein Anliegen hast, für das wir beten sollen. Dann beten wir gerne auch dafür. Leben miteinander teilen heißt nicht, dass jeder mit jedem in der Gemeinde das Leben teilt. Das heißt es nicht, sondern es geht darum, eine kleine Gruppe zu haben von Menschen, wo man auch eine engere Beziehung mit aufbaut. Für die bete ich und die anderen beten auch für mich. Wenn du noch nicht in einer kleinen Gruppe bist von unserer Gemeinde, dann aber Interesse daran hast, dann kannst du auch mich gerne ansprechen und ich kann auch vermitteln für die Kleingruppen, die wir im Moment haben. Gemeinde ist mehr als ein Treffen am Sonntag. Gemeinde ist genauso unter der Woche, in den privaten Wohnungen. So, wie es die ersten Christen praktiziert haben. Das ist Gemeinde zu Hause. Amen.